Wir befinden uns in der Karwoche, kurz vor Karfreitag. Und übermorgen, an Karfreitag, gibt es Konzerthausorchester gemeinsam mit dem Rias Kammerorchester unter Leitung von Justin Doyle im Konzerthaus Berlin ein Karfreitagskonzert. Mit gregorianischen Gesängen und mit Josef Haydns Oratorium, die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze. Mit dabei ist dann auch Navid Kermani, Schriftsteller und Publizist, der sich als Orientalist, der er ja auch ist, wissenschaftlich mit dem Koran und mit der islamischen Mystik auseinandergesetzt hat, neben vielen anderen politischen und zeitgenössischen gesellschaftlichen Themen. Und Navid Kermani hat sich auch mit dem Christentum beschäftigt, zum Beispiel in seinem Buch Ungläubiges Staunen über das Christentum. 2016 ist das erschienen. Ich habe es mit großem Genuss und Gewinn gelesen. Daraus wird er übermorgen im Konzertabend zu Karfreitag auch vorlesen. Und damit schönen guten Tag, Navid Kermani. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Wie ist es denn bei Ihnen, um den Buchtitel aufzugreifen? Sind Sie immer noch gebannt, gefesselt, so in ungläubigem Staunen über das Christentum?
Ja, ich würde natürlich jetzt gerne sagen ja, aber es ist tatsächlich so, wenn man Bücher schreibt, dass bestimmte Themen, die man darin behandelt, irgendwie auch fertig sind. Also ich kann diesen Zustand gar nicht so leicht herstellen. Und es ist ein Buch über christliche Kunst, über Bilder. Und ich bin seitdem immer wieder gefragt worden, ich solle dieses oder jenes Bild beschreiben oder bin eingeladen worden von Museen. Und ich konnte das dann nie mehr. Das konnte das nicht wiederherstellen, diesen Zustand, in dem dieses Buch entstanden ist.
Ja, ich habe es in Erinnerung als eine Auseinandersetzung vor allem mit dem, was das Christentum in der Kunst ausgelöst hat. Also Bücher, Gemälde, Musik, also das, was Religion in uns Menschen auslösen kann. Ist es das gewesen?
Ja, es waren ja 40, ich weiß gar nicht, wie viele Bildbeschreibungen. Es waren Meditationen über Bilder, vor allem auch aus der katholischen Welt. Und sie fingen quasi dieses Staunen ein über diese Bilder, wenn ich das so ganz an einem Beispiel, das man zeigen darf, also dass man einfach diese Bilder wirklich so nimmt, wie sie da auch sind. Also dass zum Beispiel Jesus auf fast allen Bildern oder vielen Bildern älter ist als Maria. Und ich dachte immer so, wenn man so wie so ein Kind staunt, wieso ist denn der Sohn älter als die Mutter? Und so ging das dann los. Und so ging diese Denkbewegung los. Und so war es ein ästhetischer Zugang zum Christentum, der vielleicht auch nicht zufällig in Rom begann, als ich dort Stipendiat der Villa Massimo war.
Okay. Wie ist es denn für Sie mit der Passionsgeschichte, ne, um die es ja in diesen Tagen und am Karfreitag geht? Wie wirkt diese Geschichte bei Ihnen? Hat das einen Nachhall, hat das eine Nachwirkung, auch in der Beschäftigung von damals mit dem Buch?
Ja, absolut. Also ich meine, erstmal, ich nehme sie ernst und sie ist auch nicht zu Ende. Also das, wenn Sie auf die Welt schauen, auf die Kriege schauen, auf Kreuzigungen, die es immer noch gibt, leider, wenn Sie an die Taten des Islamischen Staates denken, der Menschen gekreuzigt hat. Also dieses Aufopfern, dieses Martyrium, das gibt es ja leider immer noch und oder ist immer noch notwendig. Insofern sind das Bilder auch unserer Zeit. Also das ist mir, der ja auch vielen Kriegen von Kriegen berichtet hat, von mit Menschen gesprochen hat, die Folterung ausgesetzt waren, ist das nicht fremd. Das lese ich auch als Texte, die nicht vergangen sind. Und wenn ich hoffentlich auch übermorgen im Konzerthaus, nehmen wir das auch ernst. Und das ist nicht nur einfach ein Stück Musik.
Ja, welches der sieben letzten Worte Jesu am Kreuz berührt Sie? Vielleicht mehr als die anderen. Welches erscheint Ihnen vielleicht wichtiger, bedeutsamer? Ne? Von angefangen mit Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, bis hin zu Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Gibt es da eine Unterscheidung für Sie?
Ne? Naja, das, was mich am allermeisten immer verstört hat, und ich glaube, jeden verstören muss, der Mensch ist natürlich die Frage, warum hast du mich verlassen? Also das ist etwas, was ja den Zweifel in die Religion einstreibt. Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Man vergisst das oft, dass Religion sehr viel mit Zweifeln zu tun hat und ohne den Zweifel gar nicht ganz wäre. Und dass das an dieser Stelle so prominent vertreten wird, ist eines der unerhörtesten Worte überhaupt der Religionsgeschichte.
Das ist das vierte der sieben letzten Worte. Ne? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verweist das auf diese Spannung, die wir Menschen in uns tragen, glauben zu wollen und nicht glauben zu können, weil wir uns in einer sogenannten aufgeklärten Zeit befinden? Ist das so eine Grundspannung, die uns heute an diese Worte bindet?
Ich glaube, das ist einfach die ganze Widersprüchlichkeit unserer Existenz zum Ausdruck bringt. Also Religionen sind ja nicht Ausdruck dessen, was sein soll, wie schön es ist und wie toll es ist, sondern sie sind Ausdruck des Schreckens, den wir erfahren als Menschen auf der Welt. Und das wird dann zwar sonntags oder freitags oder samstags ein bisschen glattgebügelt von den Religionen, von den Theologien, aber die Heiligen Schriften und erst recht die Bibel bringen die ganze Dramatik unserer Existenz zum Ausdruck. Den ganzen Schmerz, die ganzen Klagen, die Zweifel. Und das ist eben auch gerade im Evangelium und gerade in den sieben letzten Worten so eindringlich und auch in der Musik von Haydn übrigens, die ja auch nicht einfach nur schön ist, sondern eben auch gewaltig ist, die bedrohlich ist. Das ist eigentlich gar nicht fassbar für eine Theologie, die ja für die Religion werben soll, sondern diese Werke der Heiligen Schriften, auch der wirklich inspirierten Musiken, wie die, die wir am Freitag hören, die sind eigentlich viel zu provokant, um
Ja.
für irgendwas zu werben.
Ja, weil Haydn wühlt auf. Also das muss man wirklich sagen. Dieses Oratorium, das wühlt einen richtig auf. Aber Navid Kamani, haben wir es nicht irgendwie auch mit so einer widersprüchlichen Lebenswelt in unseren Tagen zu tun? Weil wann immer jetzt, weiß ich nicht, die Passionsmusiken von Johann Sebastian Bach erklingen oder jetzt Josef Haydn, ne, dann sind die Kirchen und die Gotteshäuser voll, ne, an Weihnachten oder jetzt an Ostern. Und sonst eigentlich ja eher nicht, oder? Also
Ja, absolut.
welcher
Also das,
Widerspruch ist das?
absolut. Das ist ja nicht nur an Weihnachten, Ostern so. Also wenn hier ein Festival für sakrale Musik in Köln ist, dann sind die Kirchen rappelvoll. Ich war gerade erst bei einer Madame Matthäus Passion. Da haben die Leute noch vor der Tür gestanden, der Apostelkirche, also eine der größten Kirchen Kölns. Und sie haben da 3 Stunden zugehört. Das ist eine komplexe Musik. Sie waren konzentriert. Also all das ist möglich. Und die Menschen möchten das hören. Das zeigt eben, dass die Menschen hier bereit sind, gerade auch sich Werken auseinandersetzen, wenn ich mal so pathetisch sagen kann, die wahr sind, also die nicht verschönern, die nicht irgendwie etwas heil tun, die nicht die Wirklichkeit, die nicht sagen, so und so soll das sein oder macht dies oder macht jenes, sondern die ein Ausdruck sind von all dem, was wir auch an Leid, an Schmerz, an Fragen, an Zweifeln haben. Und das macht Musik sinnlich. Sie predigt nicht, sondern sie schreit, sie liebkost, sie tröstet und sie macht uns 2, 3 Stunden erleben. Und all das vermissen die Menschen in vielen Gottesdiensten, wo dann eben gesagt wird, wie es sein soll. Das befriedigt die Menschen nicht in ihrem religiösen Bedürfnis offenbar so sehr.
Würden Sie denn zustimmen, wenn ich sage, dass wir eigentlich im Prinzip zumindest in unserer Region hier in Berlin und Brandenburg in einer sehr, sehr stark säkularisierten Welt leben und es zugleich aber bei ganz vielen Menschen immer noch sehr, sehr starke Bedürfnisse nach Religiosität gibt, die sich dann ausdrückt in spirituellen Bewegungen, ja, weiß ich nicht, von Yoga bis zu den Hare Krishnas, ne? Also
Ja, oder auch bis zum Techno, oder bis zum
ja,
Fußball, wenn Sie
richtig,
so wollen. Auch das
ja.
sind ja Massen, also sind ja auch Ereignisse, wo man sich, wo man, wo es, wo Entgrenzungen stattfinden, wo man außer sich gerät. Sind ja religiöse Vorgänge, die nicht mehr oder weniger in den Religionen, in den organisierten Religionen stattfinden. Aber was Sie zuerst sagten, das nehme ich sehr, sehr stark wahr. Also meine Texte sind ja voller, also nicht nur das ungläubige Staunen, sondern auch meine Romane und selbst die Reportagen voller religiöser Bezüge. Und ich merke immer wieder bei Lesungen, dass das mit einem Publikum anderswo, also dass ein Publikum diese Anspielung viel eher versteht, darauf anspricht. Das ist in Berlin zum Beispiel immer schwieriger gewesen, wenn ich diese Themen vorgetragen habe. Schwieriger heißt ja nicht schlechter, aber es war immer eine größere, oder ich spürte immer eine größere Distanz.
Als in Köln
Und
zum Beispiel.
als in Köln, ja, in
Ja.
Köln sowieso. Also das ist klar, das merkt man einfach, das ist noch ganz anders. Noch eine ganz andere religiöse Grundierung, auch bei denen, die gegen die Kirche sind. Also man könnte sich ja gegen die Kirche, gegen Gott stellen, aber man hat einen Bezug dazu, man wendet sich ab. Aber was ich in weiten Teilen Deutschlands und eben im Osten eher als im Westen noch wahrnehme, in protestantischen Gebieten eher als im katholischen, ist eben, dass man sich nicht einmal mehr abwendet, sondern dass eine Indifferenz, ein Unwissen da ist. Und das macht es natürlich für mich oft herausfordernder, oder?
Ja.
Merke, dass da eine größere Distanz ist dann zu diesen Texten.
Und manchmal auch eine schmerzhafte Leere. Ja, das merkt man ja auch mitunter. Ja, Navid Kamani, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke Ihnen. Und toi, toi, toi für Ihre
Sehr gern.
Lesung am Freitag.
Vielen Dank. Alles Gute. Bis bald.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Navid Kermani war das, der Schriftsteller und Publizist und Orientalist und Friedenspreisträger Navid Kermani. Er wird übermorgen im Konzerthaus Berlin dabei sein, beim Konzert des Konzerthausorchesters, gemeinsam mit dem Rias Kammerchor unter Leitung von Justin Doyle. Auf dem Programm dann unter anderem Josef Haydns Oratorium, die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze. Wir haben eben kurz darüber gesprochen. Und Navid Kermani wird aus seinem Buch vortragen, Ungläubiges Staunen über das Christentum, so heißt es. Das ist schon eine Weile her, ist 2016 im CH Beck Verlag erschienen. Wenn es noch zu bekommen ist, woran ich eigentlich fest glauben möchte, dann besorgen Sie sich das. Macht nämlich wirklich nicht einfach nur Spaß, das zu lesen, sondern ist erleuchtend.